Es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint, die Blumen kommen langsam hervor. Hier haben wir schöne Narzissen stehen. Und trotzdem bin ich sauer. Ja, ich bin richtig verärgert. Ich muss nur die Zeitung öffnen oder den Fernseher anschalten und ich rege mich auf. Ja, es überkommt mich teilweise richtig Wut. Wo ich auch hinschaue, da sehe ich reiche und mächtige Menschen, die auf Kosten Armer ihren Reichtum und ihre Macht vergrößern. Sie brechen Regeln, ohne dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, so scheint es mir. Sie sind korrupt, sie brechen Kriege vom Zaun, nur weil sie sich in ihrer Selbstverliebtheit angegriffen fühlen. Sie regieren die Welt, nicht aber zum Wohle aller, sondern nur zu ihrem eigenen. In Deutschland kürzt man bei Rentnern oder Bürgergeldempfängern, lässt aber die, die das Geld haben, unangetastet. Unsere Politiker könnten ja mit einem guten Beispiel vorangehen, indem sie zum Beispiel ihre eigenen Diäten kürzen. Stattdessen werden diese erhöht, und man gönnt sich noch einen sogenannten Inflationsausgleich als kleinen Bonus. In Südamerika werden Umweltschützer von mächtigen Konzernen ermordet, denn Umweltschutz kostet Geld und die Konzernbosse sehen dieses Geld lieber in den eigenen Taschen. In Afrika sterben Kinder in Minen, da man lieber seine Gewinne maximiert, anstelle das Geld in Arbeitsschutz zu investieren. Das Gleiche passiert in Asien, wo zum Beispiel Menschen für einen Hungerlohn Kleidung herstellen, die hier bei uns mit enormen Gewinnen verkauft werden. Die Gewinne bekommen die, die schon viel haben, und nicht die, die hart dafür arbeiten. Und so ist es auch bei den Bauern weltweit. Sie arbeiten hart, an ihren Produkten aber verdienen andere, Investoren. Und die Bauern bekommen nur so viel, dass es zum Sterben zu viel, zum Leben aber zu wenig ist. Was ich sehe, ist eine ungerechte Welt, in der Reiche immer reicher werden und Arme immer ärmer. Was ich sehe, sind Menschen, die betrügen, lügen, morden und sich vor Gericht freikaufen. Menschen, die stehlen, sich bestechen lassen und ungeschoren davonkommen. Und all das erzürnt mich. Und ich glaube, das ärgert euch auch. Nun sind wir Christen. Und ich möchte versuchen, im Rahmen unseres Glaubens eine Antwort darauf zu finden. Wie gehen wir mit all dem Bösen in dieser Welt um? Zuallererst stelle ich mir natürlich die Frage, warum greift Gott nicht ein? Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass das, was ich eben beschrieben habe, in allen Epochen vorkommt. In vielen Büchern dieses Buches, in vielen Büchern der Bibel, wird eine ähnliche Situation wie eben von mir beschrieben erzählt. Und immer wieder beschweren sich Gläubige bei Gott, wie ungerecht und böse die Welt ist. Und in der Regel antwortet Gott so. 5. Mose 32, Vers 35. Ich werde Rache und Vergeltung üben. Die Zeit kommt, in der ihr Fuß wankt. Denn nahe ist der Tag ihres Untergangs und ihr Verderben kommt bald. Oder in Jesaja 34, Vers 8 steht, ja, es kommt der Tag der Abrechnung. Es kommt das Jahr, in dem der Herr Vergeltung übt und Zion zu seinem Recht verhilft. Und es steht auch in Jakobus 5, Vers 1 bis 6. Nun zu euch, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch hereinbrechen wird. Dann ist euer Reichtum verrottet und eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet. Dieser Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch wie Feuer verzehren. Noch in den letzten Tagen habt ihr Schätze angehäuft. Hört doch, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder gemäht haben, schreit zum Himmel. Denn ihr habt ihn nicht ausbezahlt. Und die Klagen der Erntearbeiter sind bis zu den Ohren des Herrn Zebaoth gedrungen. Ihr habt hier auf der Erde im Luxus gelebt und im Überfluss geschwelgt. Noch am Schlachttag habt ihr euch gemästet. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Er hat euch keinen Widerstand geleistet. So wie ich das verstehe, sagt Gott hier mit anderen Worten: Kümmere dich nicht drum. Das ist meine Angelegenheit. Ich werde Recht schaffen. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Wir alle müssen sterben, jeder von uns. Ob wir arm sind oder ob wir reich sind, klug oder dumm, dick oder dünn. Und eines Tages müssen wir uns alle vor Gott verantworten. Und wie das aussehen könnte, das lesen wir in folgendem Bibelabschnitt, Matthäus 25, 31 bis 46. Ich hoffe, wir haben das hier gleich auf dem Beamer. Das ist eine Hoffnung für alle Übersetzung. Ich werde hier aus meiner Basisübersetzung vorlesen. Matthäus Kapitel 25, ab Vers 31. Hier steht bei mir als Überschrift, wonach der Menschensohn die Menschen beurteilt. Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Er wird sie in zwei Gruppen aufteilen. Wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts von sich aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Entschuldigung. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleidung gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten: Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen links von sich sagen: Geht weg von mir. Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Da wird er ihnen antworten: Amen, das sage ich euch. Was ihr für andere nicht getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr nicht für mich getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber die Gerechten empfangen das ewige Leben. Das ist Jesus selber, der das hier erzählt und beschreibt. Und ich glaube, das ist der Maßstab oder ein Maßstab, welchen er an das Leben der Menschen anlegt. Und Menschen, die sich selbst zum Maßstab gemacht haben, Menschen, die nur ihren eigenen Vorteil suchen, die kommen hier nicht gut weg. Wobei sich nach dem Lesen dieses Textes eine neue Frage aufwirft. Und es ist auch eine Frage, welche unter den ersten Christen immer scharf oder hart diskutiert wurde. Sind es unsere guten Taten, welche uns in den Himmel bringen? Oder anders gefragt, können wir uns durch gute Taten einen Platz im Himmel verdienen? Paulus sagt nein. Nicht unsere guten Taten, sagt Paulus, bringen uns in den Himmel, sondern allein der Glaube an Jesus. Daran zu glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der Glaube daran, dass wir durch seinen Tod am Kreuz von unserer Schuld freigesprochen werden. Es ist allein die Gnade Gottes, dass wir durch das Annehmen von Jesus auch von Gott angenommen werden. Jakobus hingegen sagt in Jakobus 2, Verse 14 bis 17, meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen: Geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Wer hat jetzt recht? Paulus, der alleine sagt, der Glaube an Jesus und die Gnade? Oder Jakobus, der sagt, nee, da muss schon auch was getan werden. Glaube ohne Tat ist tot. Ich bin der Meinung, beide haben recht. Wenn ich Jesus annehme und ich beginne, eine Beziehung mit ihm zu führen, gehöre ich schon zu Gottes neuer Welt. In dieser Beziehung mit Jesus fange ich aber an, mich zu ändern. Liebe Frauen, ich möchte euch jetzt hier als Beispiel für Christus nehmen. Liebe Männer, nehmt es mir nicht übel. Frauen übernehmen in unserer Gesellschaft oft Verantwortung in sozialen Bereichen. Und Frauen übernehmen meist zuerst Verantwortung in Beziehungen. Ihr habt geheiratet und habt euch um euren Mann gekümmert. Manch eine bis an den Tag, wo er gestorben ist. Ihr habt euch um die Kinder gekümmert, ihr habt sie erzogen. Ihr habt euch um den Haushalt gekümmert. Ihr habt Toiletten geputzt, nicht weil euch das Spaß macht, sondern weil es eben gemacht werden musste. Wahrscheinlich waren die meisten von euch auch noch arbeiten, um Geld zu verdienen. Ihr habt Verantwortung für eure Beziehungen übernommen und ihr habt es getan aus Liebe. Ihr seid es, die da mit einem guten Beispiel vorangehen. Und wir Männer können uns da die ein oder andere Scheibe durchaus abschneiden. Wenn wir unsere Frauen lieben, dann nehmen wir uns ein Beispiel an ihnen. Und wir machen ihnen es nach. Auch wir beginnen, Verantwortung für unsere Beziehung zu übernehmen. Und so ist es auch mit Jesus. In einer Beziehung mit ihm fangen wir an, uns ein Beispiel an Jesus zu nehmen. Mit jedem Tag, den wir in dieser Beziehung verbringen, werden wir Jesus ähnlicher. Wenn wir auf Jesus schauen, sehen wir einen, der eben nicht seinen eigenen Vorteil sucht, wie die Menschen, welche ich hier zu Beginn beschrieben habe, sondern einen, der das Wohl aller sucht. Und das ist es, was sich Jesus auch von uns wünscht. Er wünscht sich Menschen, die wie er selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Gott liebt dich nicht, weil du etwas tust. Du tust etwas, weil du von Gott geliebt bist. Deshalb lasst uns immer wieder auf Jesus schauen. Und wenn wir dieses Neue Testament lesen, können wir gut sehen, was ihm wichtig ist. Wo er Verantwortung übernommen hat. Letztlich, wo er Gutes bewirkt hat. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich rufe euch auf zur guten Tat. Lasst die Menschen in dieser Welt sehen, an wen ihr glaubt. Überhebt euch nicht über andere und verurteilt niemanden. Seid stattdessen Dienende, wie Jesus Christus auch uns gedient hat. Wir hatten das in dem Tagesvers. Das war jetzt aber schöne Theorie, ne? Wie sieht es aber in der Praxis aus? Und deshalb möchte ich euch jetzt 5 Tipps geben, wie das in unserem Alltag aussehen könnte. Erster Tipp: Ladet Menschen zum Essen ein oder lasst euch einladen. Habt Gemeinschaft untereinander, miteinander. Denn das ist es, was Jesus auch gemacht hat. Er hat mit den Menschen zusammen gegessen, geredet, Gemeinschaft gehabt. Zweiter Tipp: Spendet von eurem Überfluss. Das muss nicht immer Geld sein. Jesus hatte auch nicht viel Geld. Das kann auch Zeit sein oder materielle Dinge. Dritter Tipp: Helft anderen in Not. Denn darauf liegt göttlicher Segen. Und jetzt aber auch ganz wichtig: Nicht nur helfen, sondern sich auch helfen lassen. Ich kenne noch von früher ein paar Schwestern aus der Gemeinde, sehr demütige Menschen, sehr dienende Menschen. Aber wenn man ihnen was Gutes machen wollte, haben sie immer gleich zugemacht: Nein, 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 ich muss doch, das habe ich gar nicht verdient. Das ist gemein. Die nehmen den anderen den Segen weg. Lasst euch dienen und helft anderen in Not. Darauf liegt, wie gesagt, Segen, beidseitig. Vierter Tipp: Lebt euren Glauben öffentlich und versteckt ihn nicht vor den Menschen. Ein Beispiel dafür: Mein Vater war auf eine muslimische Hochzeit eingeladen von einem seiner Arbeitskollegen. Und der Bräutigam stellte seinem Vater, meinen Vater, so: Schäfe, das ist Schäfe, Schäfe. Und mein Vater ein bisschen verlegen: Ja gut, dann bin ich Schäfe, Schäfe. Um 21.30 Uhr ging mein Vater zu dem Bräutigamsvater und verabschiedete sich und sagte: Ich muss jetzt leider gehen, wir haben heute Abend Gebetskreis. Oder wie ist es, ihr betet doch alle zu Hause beim Essen. Macht ihr das auch im Restaurant? Ja, der eine oder andere, aber es ist schon ein bisschen peinlich und komisch und was denken die Leute, da gucken die. Nein, betet ruhig auch im Restaurant. Faltet eure Hände, senkt euer Haupt, dass die Menschen sehen können, wem ihr dankbar dafür seid. Fünfter Tipp. Für mich der wichtigste und den, wo ich gerade mich trainiere, sage ich mal. Und ich glaube, es ist auch der einfachste, der euch nichts kostet. Betet für die Menschen in eurem Umfeld. Segnet diese Menschen im Namen Jesu. So wie wir es einleitend gehört haben. Wenn ihr in ein Haus kommt, wünscht diesem Haus Frieden, den Frieden Gottes. Das kann ganz simpel sein, zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse. Jetzt müsst ihr nicht dastehen und sagen: Liebe Kassiererin, ich segne dich im Namen. Nein, das kann auch leise geschehen. Während die eure Sachen über die Kasse zieht, in eurem Innern betet für diesen Menschen. Betet: Herr Jesus, begegne diesen Menschen. Segne diesen Menschen. Schenke diesem Menschen deinen Frieden. Das kann im Straßenverkehr passieren. Wir können den Menschen vor uns segnen, der zu langsam fährt, und den segnen, der hinter uns zu dicht auffährt. Anstelle uns aufzuregen, was ja auch ich bin da gerne dazu geneigt, stattdessen einfach mal denken: Nein, Herr Jesus, begegne diesem Menschen. Segne diesen Menschen. Schenke ihm deinen Frieden. Macht euch bewusst, dass ihr vielleicht der einzige Mensch seid, der diesen Menschen vor Gott bringt. Vielleicht seid ihr der einzige Mensch, der für euren Nachbarn betet. Für den, der vor euch oder hinter euch fährt. Für die Kassiererin. Menschen, die uns auf der Straße begegnen. Wir können für Politiker beten, anstelle uns über sie aufzuregen, dass sie mit Weisheit gesegnet sind. Und wir sollen für die beten, die uns verfolgen. Jetzt glaube ich nicht, dass wir in Verfolgung bereits leben. Aber wir kriegen hier oder da Spott ab, wir werden ausgelacht. Betet für diese Menschen. Betet ohne Unterlass. Amen.